Treffpunkt Grün, der Podcast der Dieburger Grünen mit Themen von überregionaler Bedeutung. Heute ist Treffpunkt Grün mit Dr. Jonas Jordan verbunden. Er ist Biologe und arbeitet an der Universität Frankfurt im Fachbereich Biologie als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Forschung und Lehre. Wir wollen mit ihm ein eher unbekanntes oder weniger bekanntes Thema, nämlich die sogenannte Europäische Wasserrahmenrichtlinie, ansprechen. Diese wurde im Jahre 2000 verabschiedet. Ziel war und ist es immer noch, einen guten bis sehr guten biologischen und chemischen Zustand aller Oberflächengewässer in der Europäischen Union bis einschließlich 2020 herzustellen. Das ist aber nicht gelungen bisher, soweit ich das richtig weiß. Und in Deutschland gilt das ja gerade, also wir haben jetzt 2022, also bis zum Jahr 2020 galt es bis für ungefähr 10% aller Oberflächengewässer. Solche Zahlen konnte man lesen. Mein Name ist Rudolf Bauer. Ich bin hier im Ortsverband der Grünen in Dieburg engagiert und habe mich auch beruflich die letzten 20 Jahre mit Wasser- und Abwasserthemen beschäftigt. Da ich Dr. Jordan schon seit einiger Zeit auch privat kenne, haben wir vereinbart, dass wir unser Gespräch jetzt in diesem vertrauten Rahmen auch fortsetzen. Hallo Jonas.
Hallo Rudolf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
Schön. Kannst du uns einfach mal auf die Sprünge helfen, ein bisschen erzählen zu dir, was du tust, wie du dazu gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Vielleicht kurz, wie ich dazu gekommen bin oder so mein Werdegang in der Wissenschaft und der Gewässerökologie. Ich habe an der Uni Gießen studiert, habe mich da dann relativ schnell mit Schwerpunkt Gewässer fokussiert, sowohl meine Bachelor- als auch meine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben, habe dann im Anschluss an der Uni Frankfurt promoviert, auch zu Gewässerthemen. Da ging es dann mehr in Richtung gebietsfremder Arten und wie, unter welchen Umständen kommen neue Arten nach Deutschland auf natürliche und auf nicht natürliche Art und Weise. Und im Anschluss an meine Doktorarbeit bin ich dann zum Senckenberg-Institut nach Gelnhausen in die Gewässerökologie gegangen, habe mich da viel mit Langzeitdynamiken von Gewässerorganismen beschäftigt. Also warum verschwinden manche Arten, welche Arten kommen dazu? Ich habe mich teilweise mit dem Insektensterben befasst, was natürlich auch aquatische Ökosysteme betrifft. Habe an Renaturierungen und Möglichkeiten gearbeitet, wie wir Renaturierungen noch erfolgreicher gestalten können. Also ein großes Problem ist hier einfach, dass wir flächendeckend einfach schon viele Arten verloren haben und die Renaturierung gar nicht so erfolgreich vielerorts verlaufen, wie wir uns das wünschen würden. Und seit gut 3 Jahren bin ich jetzt zurück an der Goethe-Universität in Frankfurt am Institut für aquatische Ökotoxikologie und habe hier eine Nachwuchsgruppe, die ich leite, wo ich Folgen des globalen Wandels auf aquatische Ökosysteme untersuche. Also es geht viel darum, wie passen sich Arten an neue Stressoren an neu ankommende Arten, aber auch an neuartige Substanzen, die in Gewässer ausgebracht werden. Aber auch, wie verändern sich Artgemeinschaften generell. Genau, das ist hier so gerade meine Aufgabe an der Goethe-Uni.
Ja, dann hast du ja gerade ein paar Aspekte in deiner eigenen beruflichen Biografie angesprochen, zu denen ich auch noch ein paar Fragen habe, wo du es vielleicht ein bisschen näher erläutern könntest. Maßgebend, also hier, oder sagen wir mal ordnungsrechtlich maßgebend für die Gewässerqualität in allen Ländern in der EU soll ja diese eingangs genannte Wasserrahmenrichtlinie sein. An dieser Richtlinie orientieren sich nicht nur alle Länder, sondern das geht runter bis zu irgendwelchen Wasserversorgern hier in dieser Region beispielsweise. Jetzt ist aber nicht nur Deutschland aber eben auch neben den meisten anderen Ländern mehrfach gerügt worden, diese Vorschriften ja gar nicht einzuhalten. Und selbst eine Fristverlängerung habe ich jetzt kürzlich gelesen in einer Schrift vom Umweltbundesamt um weitere 7 Jahre, also von 2020, wo sozusagen die Deadline war. 2027 wäre also noch die Fristverlängerung. Das würde aber, so schreibt das Umweltbundesamt, nichts Wesentliches daran ändern, weil der Zeitbedarf für Änderungen in einem komplexen System ist scheinbar unvorstellbar lang. Jetzt würde ich von dir gerne mal überhaupt erklärt haben, was bedeutet denn genau genommen diese Wasserrahmenrichtlinie?
Also diese Wasserrahmenrichtlinie ist in erster Linie eine immense, riesige Errungenschaft, die wir europaweit etablieren konnten. Also man muss sich das erstmal vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir auf einmal ein standardisiertes, flächendeckendes Monitoring der Biodiversität europaweit etabliert haben. Das ist was, was es vorher nicht gab. Also wir wussten vorher nur sehr punktuell, welche Organismen kommen in welchem Gewässer überhaupt vor. Durch die Wasserrahmenrichtlinie haben wir jetzt ein Regelwerk, also eine quantitative Biodiversitätsaufnahme, die standardmäßig im Turnus von allen paar Jahren stattfindet, flächendeckend. Das ist erstmal eine immense Errungenschaft. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich, wir haben einen sehr defizitären Zustand. Und du hast es eingangs schon erwähnt, das ist natürlich ja ein Problem, was jetzt sehr ersichtlich wird. Und gleichzeitig ist ersichtlich, dass die Maßnahmen, die getroffen werden müssten, um den zu beheben, ja doch sehr immens sind. Und dass wir das Wenigste innerhalb der kurzen Zeiträume, häufig Legislaturperioden, natürlich nicht abdecken können. Nichtsdestotrotz müssen wir, denke ich, festhalten, es ist eines der weltweit besten Regelwerke, die wir haben zum Schutz aquatischer Ökosysteme in Europa. Und das Ziel ist ambitioniert, aber wir sollten auf jeden Fall trotzdem daran festhalten. Auch
Ja.
wenn wir die Zeiträume natürlich nicht einhalten werden können.
Ja. Kannst du denn mal ein paar dieser Ursachen benennen, die aus biologischer Sicht jetzt für diesen unzureichenden Gewässergütezustand besonders hervorgehoben werden sollten?
Das sind viele Sachen, die da zusammenkommen und sich auch gegenseitig beeinflussen. Also zum einen ist, oder fangen wir größer an, Gewässer sind einfach über so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte durch den Menschen modifiziert worden, dass sie bei weitem nicht mehr die natürlichen Ökosysteme sind, die wir natürlicherweise hätten. Das ist am leichtesten ersichtlich, wenn wir uns die Gewässerstruktur angucken, also die sogenannte Hydromorphologie. Wir erleben in unserer Kulturlandschaft eigentlich kein Gewässer, wir kennen eigentlich kein Gewässer, was ein natürliches Gewässer darstellt. Hier ist jedes Gewässer, was wir uns anschauen, in irgendeiner Art und Weise durch den Menschen modifiziert worden. Das heißt, in der Regel verbaut worden, begradigt worden. Wir haben stark veränderte Uferstrukturen. Wir haben nicht die Aue, die wir normalerweise hätten, also den Auwald, also den Bereich, der temporär überflutet ist. Das heißt, die Gewässerstruktur ist einfach schon in einem sehr defizitären Zustand und deren Veränderung braucht immer relativ ja, viel Raum und das ist schwierig. Dazu kommen stoffliche Belastungen, also chemische Belastungen, die auf jeden Fall hoch sind und dessen Ausmaß bisher quasi nicht verstanden ist. Das ist sicherlich ein sehr wesentlicher Punkt, ist gerade aktuell durch eine aktuelle Veröffentlichung nochmal hervorgehoben worden, wie wenig wir darüber eigentlich wissen und wie immens die chemische Belastung in unseren Gewässern ist. Dann haben wir weitere Themen wie gebietsfremde Arten. Also unsere Artgemeinschaften sind vor allen Dingen durch globales Handeln des Menschen so verändert, dass wir man kann fast sagen, in jedem Breitengrad fast eine Homogenisierung der Fauna haben. Das heißt, wir haben einen Artenaustausch aus Nordamerika zum Beispiel, aus Asien. Einfach durch unser weltweites Handeln kommen regelmäßig Arten in Gebiete, in denen sie ursprünglich nicht vorkamen. Und hier und da, in den seltenen Fällen, etablieren sich diese Arten dann und verdrängen einheimische Arten. Also wir haben hier relativ kompetitive Arten, die dann die einheimischen Arten verdrängen. Man kennt da sicherlich einige Beispiele. Also im Terrestrischen ist es zum Beispiel die Nilgans, die wir überall sehen, und den Waschbär, den wir alle kennen. Also viele Beispiele, die es da sicherlich gibt an gebietsfremden Arten. Genau, das sind sicherlich drei wesentliche Punkte. Dazu kommt, dass unsere Artgemeinschaft, also selbst in den Fällen, wenn wir dann Renaturierungen machen, unsere Artgemeinschaft häufig auch so verarmt ist im Umkreis, dass eine Wiederbesiedlung und ein guter Zustand allein aufgrund des defizitären Ausgangszustands einfach ja sehr viel längere Zeiträume in Anspruch nehmen würde, als wir den Systemen dann eigentlich Zeit lassen.
Ja, du hast ja diese Einflüsse von Menschen gerade angesprochen, die bedeuten, dass es eigentlich nahezu keine naturbelassenen Gewässer mehr gibt. Nicht zuletzt zum Beispiel fällt mir auf, dass eigentlich in jeder Gemeinde, in der sich eine Kläranlage befindet, wird ja der Auslauf dieser Kläranlage in der Regel in Oberflächengewässer eingeleitet. Das ist ja dann ein permanenter Einfluss auf den biologischen Zustand dieser Gewässer. Also nur als Beispiel, Dieburg ist ja jetzt eine Stadt mit 15.000 Einwohnern ungefähr. Und sie hat natürlich auch eine Kläranlage, wie die Nachbargemeinden auch, die ungefähr ähnlich viele Einwohner haben. Und so eine Kläranlage wie die von Dieburg entlässt am Tag ungefähr 4.000 Kubikmeter gereinigtes Abwasser aber immer noch in den Vorflutern namens Gersprenzier. Das heißt, was immer da passiert hier in den Kläranlagen, das findet sich dann im Fluss anschließend wieder. Und ich weiß von einer Kläranlage, die doppelt so groß ist wie die in Dieburg, die entlassen ihr Abwasser in einen Bach. Das heißt, das eigentliche Wasser in diesem Bach ist nur Kläranlagenauslauf und dieses Wasser geht dann anschließend auch noch in ein Trinkwasserschutzgebiet. Also man kann sich das vorstellen, warum das so schwierig ist. An dich doch jetzt mal die Frage, welche Stoffe in diesem Abwasser eigentlich für die Flüsse ein großes Problem darstellen. Kannst du das mal beschreiben?
Ja, das ist, also erstmal muss man sicherlich sagen, dass die Kläranlagensysteme, wie wir sie in Zentraleuropa mittlerweile haben, natürlich eine riesige Errungenschaft sind. Und wir verglichen mit dem Zustand der 50er, 60er, 70er Jahre ist das natürlich kein Vergleich. Und wir beschweren uns da sicherlich auf einem höheren Niveau, als dass wir das vor 50, 60 Jahren hatten. Nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor weit hinter den technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage eigentlich hätten, hinterher. Sprich, wir haben in den traditionellen Kläranlagen typische drei Reinigungsschritte. Du hattest ja auch im Rahmen deiner Podcasts schon mal eine Sprecherin, glaube ich, von einer Kläranlage da, wo ihr das besprochen habt.
Stimmt.
Genau, es ist aber so, dass wir alle neuartigeren Substanzen, sprich Arzneimittel, Kosmetika, Reinigungsmittel, andere Haushalts- oder Industriechemikalien, in diesen Kläranlagen nicht rausfiltern können. Das heißt, die werden relativ ungefiltert entsprechend in diese Empfängergewässer, wie du gerade schon einleitend gesagt hast, abgegeben. Das heißt, ab dem Moment, wo eine Kläranlage in einen Bach einleitet, mit dem in Anführungsstrichen gereinigten Abwasser, kommen natürlich auch viele Substanzen dann in die Gewässer und das verändert die Gewässer wesentlich. Dazu kommt dann noch andere Sachen wie veränderte Temperaturbedingungen, die in der Kläranlage herrschen. Also je nachdem, wie hoch der prozentuale Anteil an gereinigtem Klärwasser ist, verändert sich auch das Temperaturregime in dem Gewässer.
Ja, genau.
Und das verändert natürlich vielerorts die Artgemeinschaft. Und also ich persönlich beschäftige mich jetzt vor allen Dingen mit der Artgemeinschaft von wirbellosen Organismen, sprich Krebse, Schnecken, Muscheln, Insektenlarven. die man zusammengefasst als Makrozooxanthus bezeichnet. Und das Spannende hier ist, dass das in der Regel, also vor allen Dingen zum Beispiel die Insektenlarven, die haben einen jährlichen Lebenszyklus, also die entwickeln sich einen Großteil ihres Lebens als aquatische Larven im Gewässer, sprich ungefähr 12 Monate, und dann haben sie teilweise nur einen sehr kurzen Reproduktionszeitraum als terrestrisches Insekt, einige Tage oder Wochen, in denen sie sich fortpflanzen und dann wieder Eier ins Gewässer ablegen, wo dann die nächste Generation heranwächst. Sprich, wenn man diese Organismen nimmt man dann regelmäßig als Indikatororganismen, weil man weiß, die haben eine gewisse Sensibilität gegenüber gewissen Stoffen. Und man kann dann sagen, entsprechend welche Art man wo findet, hat hier eine Belastung innerhalb der letzten 9 bis 12 Monate, also im Zeitraum dieses Entwicklungszyklus, stattgefunden oder nicht, weil man weiß, wie tolerant oder sensibel die Arten sind. Und da sieht man dann schon, dass hinter Kläranlagen sich die Artgemeinschaft regelmäßig ändert. Und das lehrt uns oder zeigt uns relativ eindrucksvoll, dass wir hier auf jeden Fall starke Effekte auch von den Kläranlagen haben. Und das ist natürlich dann sehr abhängig davon, wie groß das empfangene Gewässer ist. Also ist das, wie du eingangs gesagt hast, ein kleiner Bach, wo dann eine Kläranlage vielleicht 80-90% des Wassers auf einmal ausmacht, dann ist der Einfluss natürlich wesentlich größer, als wenn wir uns jetzt den Main in Frankfurt zum Beispiel nehmen, wo große Kläranlagen direkt in den Main entwässern. Da ist das dann, hat das sicherlich nicht mehr den großen Effekt. Genau. In der Schweiz gab es einen Bürgerentscheid und die haben entschieden, dass sie alle größeren Kläranlagen mit der 4. Reinigungsstufe umrüsten. Also es ist ja durchaus technisch machbar. Es kostet natürlich mehr Geld. In Hessen und in Deutschland ist es momentan noch nur sehr punktuell, dass eine Nachrüstung mit der 4. Reinigungsstufe stattfindet.
Ja. Nochmal eine Frage zu diesen Einflüssen von Menschen, die jetzt etwas älter sein mögen. Das ist der Versuch, also die Vorfluter sozusagen dazu zu befähigen, mehr Wasser pro Sekunde zu transportieren, also sie zu begradigen. Da gibt es ja jetzt Versuche, das wieder rückgängig zu machen, sehr teure inzwischen. Welchen Einfluss hat denn die Fließgeschwindigkeit auf den biologischen Zustand eines Flusses oder Baches?
Eine große Rolle. Also Fließgeschwindigkeit natürlich in erster Linie abhängig von der Geologie und der topografischen Lage, wo sich das Gewässer befindet. Also natürlich sind wir, wenn wir jetzt von einem Alpenbach sprechen, reden wir von einer anderen Fließgeschwindigkeit als wenn wir in dem Delta von einem Fluss sind, wo wir einfach kaum noch Gefälle haben. Fließgeschwindigkeit ist da sehr entscheidend und wichtig ist vor allen Dingen eine gewisse Heterogenität. Und wenn wir uns verbaute Gewässer angucken, begradigte Gewässer, dann sieht man, die sind einfach sehr eintönig in der Fließgeschwindigkeit. In der Regel haben wir da eine relativ hohe Fließgeschwindigkeit. Man kann aber sagen, je diverser, desto besser. Und jede Organismen haben ein gewisses Optimum an Strömungen, sind unterschiedlich gut an Strömungen angepasst. Und wenn wir uns ein natürliches Gewässer, wo wir selten die Chance haben, uns das anzugucken, aber in dem Falle, wo wir es uns anschauen könnten, würden wir sehen, das ist sehr abwechslungsreich im Strömungsbild. Also du hast ja quasi Bereiche, wo du gar keine Fließgeschwindigkeit erkennen kannst, und andere, wo du sehr schnell fließende Bereiche hast. Und wenn man sich das an einem verbauten Gewässer anschaut, man muss sich da ja nur mal auf eine Brücke stellen und gucken, okay, in dem Bereich, den ich jetzt einblicken kann, wo sehe ich welche unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, dann sieht man häufig, wie homogen das in veränderten Flüssen dann der Fall ist.
Und diese Geschwindigkeit diese unterschiedliche Geschwindigkeit führt dazu, dass sich auch unterschiedliche Lebewesen da dann jeweils ansiedeln, ne?
Genau, also die haben da sehr unterschiedliche Optima und je diverser der Lebensraum, desto diverser auch die Artgemeinschaft.
Dann wäre das aus der Sicht des Naturschutzes eigentlich eine Forderung, dass die Fließgeschwindigkeit variieren muss.
Genau, also das zwangsläufig variiert die Fließgeschwindigkeit, wenn du einem Gewässer Raum gibst, wenn du ein Gewässer renaturierst und einfach eine Strukturvielfalt einbringst. Wenn du keinen Sohlenverbau hast, also der Gewässergrund nicht verbaut ist, wenn du da eine Bewegung hast, ein natürliches Gewässer würde sich jedes Jahr ein bisschen im Flusslauf verändern. Und dieser Prozess hat dann natürlich eine unterschiedliche Fließgeschwindigkeit, auch sehr kleinräumig als Folge.
Ich erinnere mich, ich glaube, im letzten Jahr war das, da waren wir mal zusammen in Odenwald und du bist mit kleinen Kindern dann mal morgens und irgendwelchen Geräten, die ihr da hattet, in die Nähe von kleinen Bächen, die da so fließen, gegangen. Ihr habt da, ich sag mal, gespielt. Aber du wolltest ihnen, so wie ich dich kenne, sicherlich auch ein bisschen was zeigen. Unter anderem vermute ich, dass diese Bäche schon auch noch so in dem Zustand eines gesunden Gewässers irgendwie nahe kommen. Stimmt das, oder?
Das sollte man annehmen. Und tatsächlich sind die auch in einem relativ guten Zustand. Also man findet da diverse Indikatorarten, die nicht Indikatoren für große Belastungen sind. Das ist auch, ja, in der Regel gab es da dann noch keine Kläranlage, die was eingeleitet hat. Und in der Regel ist die Landwirtschaft auch vielerorts nicht ganz so intensiv. Nichtsdestotrotz beobachtet man das auch im Odenwald und an vielen anderen Bereichen, dass die eigentlich typischen Gewässerstrukturen fehlen. Und das ist auch da der Fall gewesen. Also normalerweise würden wir für jedes Gewässer erwarten, dass wir einen großen Gewässerrandstreifen haben, sprich normalerweise eigentlich einen Auwald. Und wenn man das mal beobachtet, sieht man, dass vielerorts bis ans Gewässerufer ran gemäht wird und kein einziger Baum mehr da steht. Aber das ist enorm wichtig, gerade in Zeiten des Klimawandels, dass eine gewisse Beschattung stattfindet. Das heißt, die Temperatur ist ein bisschen abgepuffert, ist ein bisschen kühler. Das verändert sich natürlich, wenn alle Gehölze entfernt sind. Aber auch der Eintrag von Totholz und Laub ist fundamental wichtig in den Gewässern, weil das komplette Nahrungsgefüge auf diesem Laubeintrag basiert. Das heißt, auch hier sehen wir, ein Gewässer fließt in der Regel nicht durch eine idyllische Wiese, sondern durch einen Wald in der Regel. Und sobald der entfernt ist, haben wir auch schon ein verändertes Gewässer und das merkt man dann auch. Und die Gewässer, in denen wir waren, waren nicht so vorbildlich, wie man das sich vielleicht erhoffen würde.
Ich würde ja gerne noch mal auf ein Projekt zu sprechen kommen, an dem dein Institut, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt hat. Also gelesen habe ich davon, da ging es um einen anderen Fluss, der in der Gegend von Frankfurt fließt, nämlich die Nidda, die im Vogelsberg entspringt und ungefähr nach 90 Kilometern in den Main fließt. Und da wurde ein Projekt gestartet, glaube ich, von euch auch begleitet. Das nannte sich Niddaman. Das ist jetzt nun schon ein bisschen her. Kannst du uns eigentlich sagen, wie sich diese wissenschaftliche Begleitung heute auf den Zustand dieses Flusses ausgewirkt hat? Oder kann man da gar nicht sagen, was da für Effekte entstanden sind?
Ja, das ist ein Projekt, das war vor meiner Zeit tatsächlich, deswegen bin ich da nur am Rande involviert. Aber trotzdem arbeite ich viel im Nidda-Einzugsgebiet und kenne die Systeme und weiß, was nach wie vor das Problem ist. Und diese ganze Hochebene der Nidda wird ja auch als die Kornkammer Hessens bezeichnet. Also wir haben sehr fruchtbare Böden, wir haben eine sehr intensive Landwirtschaft und damit verbunden natürlich viele Interessenskonflikte. Ein wesentliches Problem ist, das sind Pestizideinträge. Ein weiteres Problem ist eine Erosion aus der Landwirtschaft. Also wir haben in den Gewässern, die grundsätzlich das Handicap haben, dass sie ein relativ geringes Gefälle haben durch diese Hochebene. Also wir haben im Oberlauf noch ein gewisses Gefälle, aber danach ist das eher ein sehr langsam fließendes Gewässer, in dem sich viele Sedimente ansammeln. In diesen Sedimenten gibt es dann gewisse Schadstofflasten, die aus der Landwirtschaft kommen. Das ist sicherlich ein Problem und die Gewässer sind nach wie vor in keinem guten Zustand, auch wenn vielerorts da kleinräumige Renaturierungen stattgefunden haben, die dann enorm angenommen werden, auch von der Bevölkerung. Und als Naherholungsgebiet in der Metropolregion hier einfach eine große Rolle spielen.
Hm.
Aber ökologisch ist die Nidda nach wie vor in einem defizitären Zustand. Und vor allen Dingen einige der Zuflüsse sind einfach, ich würde sagen, vor allen Dingen durch die landwirtschaftlichen Belastungen, ja, noch sehr gehandicapt. Und da, ja, haben wir auf jeden Fall noch großes Wissensdefizit. Also gerade was die regelmäßigen Pestizideinträge angeht, ist das was, was wir kaum wirklich greifbar analysieren können, weil diese Einträge in die Gewässer dann sehr pulsartig stattfinden, innerhalb von wenigen Minuten und Stunden. Also man muss sich das so vorstellen, in der Landwirtschaft werden regelmäßig, teils mehrfach pro Woche, Pestizide ausgebracht. Und ab dem Zeitpunkt, wenn es dann vielleicht in der Nacht ein Starkregenereignis gibt, dann werden die abgespült und natürlich aufgrund der topografischen Lage in der Landschaft in die Fließgewässer eingetragen. Und dann haben wir eine kurze Pulswelle an Belastungen, die man kaum detektieren kann, weil wir einfach nicht nachts um 4 irgendwo eine Probe nehmen, um die relativ analytisch aufwendig irgendwo zu analysieren. Das heißt, in den wenigsten Fällen können wir das wirklich adäquat detektieren, merken das dann aber, wie schon eingangs erläutert, aufgrund des Indikatorwerts von wirbellosen Organismen im Gewässer, dann, dass wir hier diesen defizitären Zustand haben und nur Organismen mit einer gewissen Toleranz, Grenze für solche Schadstoffe.
Also daraus könnte man jetzt so als Laie schließen. Der Abstand zu Gewässern von landwirtschaftlich genutzten Flächen und eben den Gewässern muss um ein Vielfaches vergrößert werden. Und da, wo die Morpholo also die Bodenkonstruktion sozusagen immer dazu führt, dass bei Regenereignissen dann doch was reingespült wird, müssen da Dämme dran, oder? Die das verhindern, oder?
Ja, aus meiner Sicht ist das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg vom Gewässerschutz, dass wir den Gewässern den entsprechenden Raum geben und entsprechende, zum Beispiel landwirtschaftliche Flächen nicht bis wenige Meter ans Gewässer ranlassen. Das heißt, wir brauchen Flächen, in denen sich ein Fluss wirklich entwickeln kann und ja, eine Pufferzone vor landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten, ja.
Ja. Ich würde ja gerne noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Da gibt es ja ein weiteres Problem. Ach, das ist noch nicht mal die Zukunft, das ist ja eigentlich die Gegenwart. Das nennt sich Klimawandel. Und da stelle ich mir jetzt laienhaft vor, es gibt in Oberflächengewässern einen sich andeutenden Wassermangel durch Trockenheit. Natürlich auch, oder durch falsche Nutzung von Gewässern, weil die vielleicht für landwirtschaftliche Zwecke benutzt werden sollen. Kannst du mal irgendwie einen Blick so in die Zukunft wagen, wie sich vermutlich die angedeuteten, naja, also es gibt einerseits Starkregenereignisse, von denen alle reden. Und gleichzeitig gibt es aber auch große Zeiten von Wassermangel, besonders im Osten, also wo der Boden bis in 1,80 Meter Tiefe im Grunde völlig ausgetrocknet ist und da gibt es auch keine Flüsse mehr. Dann kannst du mal einen Blick wagen, wo das so hinführt? Also jetzt aus der.
Ja, also die Extrema kann man sich ja eigentlich schon in Südeuropa ganz gut anschauen. Hier ist das Phänomen weit verbreitet und auch nicht überraschend. Also wir haben hier einfach einen Großteil der Flüsse, die in manchen Regionen einfach saisonal trocken fallen. Das ist schon immer so gewesen und sicherlich ein Szenario, wie wir das hier zunehmend und wie wir das momentan schon hier auch zunehmend beobachten. Das wird hier mehr und mehr die Regel werden. Der Unterschied ist natürlich, dass die Gewässer im mediterranen Regionen da auch entsprechend angepasst sind. Sprich, die Organismen, die darin leben, sind so angepasst, dass sie ihren Lebenszyklus an dieses wiederkehrende Austrocknen angepasst sind. Das heißt, wir haben verschiedene Fischarten, die saisonal sind, Eier legen, die eine Trockenphase überdauern können. Und sobald das Wasser wieder kommt, schlüpfen die Jungfische dann und nutzen die Phase des Wassers, um sich weiter wieder zu entwickeln. Und die Zeit haben wir hier natürlich nicht und die Organismen sind massiv davon betroffen und die Gewässer, vor allen Dingen die Oberläufe, quellennah, werden sich massiv verändern. Und das ist ein Problem, was wir zunehmend sehen und in den nächsten Jahren sicherlich ein großes Thema sein wird. Verbunden mit dem, wie du schon sagst, anderem Extrem, dass wir dann sehr kleinräumig Starkregenereignisse haben, die dann natürlich auch nochmal sehr andere Effekte haben. Ja. Dazu kommt eine Temperaturerhöhung, die natürlich auch nochmal alle Organismen, die eigentlich ein Temperaturoptimum haben, die Lebensgemeinschaften verändert. Das heißt, wir haben eine Veränderung der Artgemeinschaft von ja eher südlichen Arten, die dann sukzessive nach Norden wandern, was in Gewässern immer ein bisschen schwierig ist, weil anders als zum Beispiel terrestrische Insekten, die sich einfach sukzessive weiter nach Norden bewegen können, Arten in Gewässern natürlich immer an den Flusslauf angewiesen sind und sich nicht einfach frei nach Norden bewegen können. Und die Artgemeinschaft in einem Gewässer ändert sich in der Regel sehr deutlich im Längsverlauf. Das heißt, wir haben eine typische Artgemeinschaft in der Quellregion und eine andere Artgemeinschaft in der Unterlaufregion. Und gerade diese Quellregionen sind dann natürlich sehr isolierte Lebensräume in der Landschaft. Und die Arten können nicht ohne weiteres in die Quellregion von dem Nachbarfluss weiter nördlich. Das heißt, hier kann man sicherlich die Prognose treffen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten große Veränderungen erleben werden.
Ja, zum Schluss vielleicht noch mehr so ein Blick auf die lokale Situation. Ich wollte dich jetzt nicht unbedingt zu detaillierten Kenntnissen zur Gersprenz oder zur Mümling oder so fragen, aber könntest du mal so die wesentlichen Forderungen aus der Sicht der Gewässerbiologie an Zustände von solchen relativ kleinen Flüssen. Was wären die wichtigsten Forderungen, die eigentlich lokal da realisiert werden müssten?
Ja, soweit ich weiß, ist die Gersprenz jetzt auch ein Beispiel für einen eher belasteten Fluss, der vielfach einen sehr defizitären Zustand aufweist. Die Forderung, dass ich glaube, im Optimalfall im Optimalfall sollte da eine relativ ganzheitliche Bewirtschaftungslösung und eine möglichst visionäre, mutige Überlegung vielleicht getroffen werden und so ein Gewässer wirklich von der Quelle bis zur Mündung zu schützen, zu renaturieren. Weil das, was momentan vielerorts passiert, ist, dass Maßnahmen immer sehr kleinräumig stattfinden, gerade Renaturierungen, dann teilweise relativ kostenintensiv sind, über wenige hundert Meter vielleicht, was dann erstmal sicherlich von der Bevölkerung gut angenommen wird und auch einfach gut greifbar, visuell greifbar ist, dass sich das Gewässer wieder in den natürlicheren Zustand zurückentwickelt. Was wir allerdings beobachten, ist vielerorts, dass wir nicht die ökologischen Erfolge sehen, die wir uns eigentlich davon erwarten. Und der Grund ist einfach, dass stoffliche Belastungen nach wie vor dann immer noch eine große Rolle spielen und diese Kleinräumigkeit für die aquatische Artgemeinschaft meistens nicht so entscheidend sind. Dazu kommt die Artgemeinschaft, die meistens im ganzen Einzugsgebiet schon verarmt ist, lässt sich so ohne weiteres innerhalb von kurzen Zeiträumen dann nicht auf den Erwartungswert hieven, den wir eigentlich uns wünschen würden. Mhm. Sprich, im Optimalfall haben wir so eine Vision, dass wir Gewässer mutig von der Quelle bis zur Mündung renaturieren würden und das heißt vor allen Dingen ihnen den Raum geben, also die Aue wiederbeleben, dass wir im besten Fall überall einen Gewässerrandstreifen von 10 Metern zulassen. Und das ist natürlich mit immensen Interessenskonflikten dann wiederum verbunden. Das heißt, man müsste enorm viele Länder eigentlich kaufen, Ländereien kaufen, um dem Fluss wieder den Bereich zurückzugeben, der ihm ursprünglich gehört hat und der natürlich wichtig ist für ein gesundes Ökosystem. Und dann sind Flüsse Biodiversitäts-Hotspots und gleichzeitig auch Naherholungsgebiete und Ja, haben einfach einen sehr hohen Wert, einen sehr hohen gesellschaftlichen Wert sicherlich auch. Und ich denke, so ein Ansatz, wo auch immer man den dann schafft, zu etablieren, an so einem großen Gewässer wie der Gerspenst wahrscheinlich schwierig, aber an etwas kleineren Gewässern ist sowas, so ein visionärer Gedanke, vielleicht gar nicht so abwegig und man kann das dann gleichzeitig noch mit irgendwelchen ja, Leerfaden oder sowas verbinden, wo man dann auch zu einer Sensibilisierung der Bevölkerung beiträgt und einfach, ich denke, gerade Renaturierungen sind dann ein sehr anschauliches Beispiel, um Biodiversitätsaspekte zu vermitteln. Und ich denke, sowas ist da schon an, ja, aus vielerlei Hinsicht ein spannender Ansatz und einer, der es absolut wert ist, den weiter zu verfolgen und da rein zu investieren.
Wir hatten vor einiger Zeit ein Gespräch mit mit dem Leiter des Forstamtes hier. Und er hat mal so in so einem Nebensatz gesagt, dass, er ist jetzt Mitte 30 ungefähr, ne? Und er hat gesagt, das, was er jetzt hier also im forstlichen Bereich tut, das wird er wahrscheinlich in seiner Zeit als Forstamtsleiter, die Ergebnisse, die Früchte wird er nicht ernten. Kann man sagen, dass in dem, was du gerade beschrieben hast, ein Zeitraum von 50 Jahren fast nichts ist?
Absolut, absolut. Das ist eigentlich ein guter Vergleich, ne? Dass man kann das viel besser verkaufen, weil jeder sieht, dass ein Baum 200 Jahre braucht, bis er ein
Na?
stattlicher, riesiger Baum ist. Wenn man sich jetzt Libellenlarven anguckt, würde man denken, hier könnten wir eine Veränderung in der Artgemeinschaft schon viel schneller erwarten. Aber
Ja.
das ist genau so, genau so. Und ja, wir haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte diese Gewässer so massiv verändert und glauben jetzt innerhalb von kürzester Zeit können wir die Veränderungen wieder rückgängig machen und den Zustand wieder herrichten, den wir ursprünglich hatten. Aber das Problem ist sicherlich sehr viel komplexer und da braucht es einfach Zeit, ja, vielerlei Maßnahmen und dann braucht es Geduld.
Ja, Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Hat
Rudolf, sehr
mir
gerne.
Spaß gemacht. Wie ich gehört habe, gibt es ja möglicherweise auch Forschungsvorhaben, die dein Institut hier so in die Nähe treiben. Und vielleicht kann man dann in irgendeinem Zeitraum, nächstes Jahr oder so, vielleicht mal über das, was da erforscht wird, im Detail reden. Fände ich
Genau.
schön. Und
Sehr
das wäre dann
gerne.
Teil 2 unseres Interviews.
Können wir gerne machen. Ja.
Jonas, vielen Dank. Schönen Tag für heute, ne? Tschüss.
Sehr gerne. Danke, Rudolf.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Treffpunkt Grün, der Podcast der Dieburger Grünen mit Themen von überregionaler Bedeutung.